Und spannend für mich ist, dass die Leute eigentlich ein unglaublich grosses Vertrauen haben. Sie erzählen einem Zeugs, wo ich wirklich das Gefühl habe, das erzählt man eigentlich nicht an allen. Und vor allem nicht an fremden Leuten. Ja, aber da haben wir einfach einen Vertrauensvorschuss. Wildfremde Leute, die auch irgendwie auf der Straße zu einem kommen und einfach etwas loswerden wollen, die vielleicht irgendeinen Ratschluss möchten haben. Wo man einfach gemerkt, sie sehnen sich irgendwie nach einem Ort, wo sie Stabilität vielleicht irgendwie vermittelt bekommen. Einfach einen festen Grund, jemand, wo vielleicht auch glaubt, wo einfach nicht alles zusammen im Fluss ist.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Das Vis-à-vis führt mich auf Einsiedeln, ins grosse Kloster, das dort imposant am Rand der Stadt in den Himmel steigt. An einer der vielen Hofpforten holt mich der Pater Thomas ab und führt mich in ein uraltes barockes Zimmer. Eine fremde Welt für mich, das Innenleben von einem so alten katholischen Kloster, wo aber für einen Pater Thomas zu Hause ist. Er wohnt hier seit fast 20 Jahren. Er ist ein kreativer, innovativer Geist. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, Nähe zu schaffen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen, aber auch Nähe zu schaffen zwischen der Gesellschaft und dem Glauben, zwischen der Welt und der Kirche. Warum er alles auf eine Karte hat gesetzt und Mönch ist worden, wie sein Klosteralltag aussieht, in welchem Outfit er auf einen Roadtrip geht und warum er furchtloser möchte werden. Das alles erzählt er uns jetzt. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Pater Thomas, Sie im Vis-à-vis.
Danke schön,
schön, dass du da bist. Du hast mir das Dutzis angeboten und ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher gewesen, wie das abläuft. Darf man einen Pater duzen?
Ja, gewiss. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir immer wieder begegnet haben, dass die Leute das Gefühl haben, ui, das ist ein Mönch. Wie begegne ich jetzt dem? Was ist das für einen? Also man merkt doch eine gewisse Distanziertheit und dagegen versuchen wir immer ein bisschen anzugehen und sagen, du, wir sind eigentlich ganz normale Leute, auch unterwegs, auch auf der Suche. Und ich glaube, gerade wenn man ein Du anbietet, ist das vielleicht so ein Zeichen, dass wir doch eigentlich auf Augenhöhe sind.
Aber jetzt so Gemeindemitglieder, die in die katholische Kirche kommen, wo du Priester bist, hier in Einsiedeln, dürfen die dir Thomas sagen? Oder sagen sie dir Pater Thomas? Tun sie die Seiten, Duzen? Oder was sind denn für Regeln so im Umgang?
Also auch wenn wir uns duzen, also auch untereinander, unter den Mitbrüdern, sagen wir Pater Thomas, du Pater Thomas. Sonst, glaube ich, gelten bei mir die gleichen Regeln, ob siezen oder duzen. Da geht es einfach darum, wenn ich jetzt irgendwie Schülerinnen und Schüler unterrichte oder wenn ich in einem professionellen Verhältnis bin in der Seelsorge, da gilt natürlich das gegenseitige Sie. Aber sonst, ich denke, unter Kollegen oder eben, wenn man irgendwie ein gemeinsames Projekt hat, da würde ich jetzt mal sagen, ist auch bei uns ein Du sehr angebracht.
Mhm. Aber einen Nachnamen hast du nicht. Du bist für alle nachher Sie, Pater Thomas.
Im Mündlichen nicht, tatsächlich, aber im Schriftlichen, wenn es irgendwie einen Artikel über jemanden gibt, dann haben auch wir einen Nachnamen. Mein Nachname ist Fessler, also so ein typischer Innerschweizer Nachname.
Aber das heisst, es ist so, wie du vor dem Klostereintritt geheissen hast, du hast nicht einen neuen Namen bekommen?
Der Nachname ist der gleich geblieben, ja, weil meine Zugehörigkeit zur Familie, die hat sich auch nicht geändert. Aber der Vorname, der hat sich tatsächlich bei mir geändert. Also ich bin nicht als Thomas aufgewachsen, ich habe einen anderen Taufnamen.
Dürfen wir wissen, den Namen?
Vielleicht am Schluss noch einen verraten.
Okay, je nachdem, wie es verläuft.
Genau.
Also du lebst jetzt eben heute in diesem Kloster Einsiedeln hier, als einer von 39 Mönchen, hast du mir gesagt. Du bist einer der Jüngsten, nehme ich an. Was ist so das Durchschnittsalter?
Wir haben ein Durchschnittsalter etwa von 60, wobei auch der Median bei 60 ist. Das heisst, die Hälfte von uns, also knapp 20 Leute, sind unter 60. Das tönt jetzt vielleicht im ersten Moment nach alt, aber man muss sehen, dass man eigentlich erst so mit 20, 21 bei uns eintreten kann. Das heisst, die muss man schon mal abziehen. Und im Vergleich zu anderen Schweizer Klöstern ist das doch durchaus ein sehr guter Wert.
Also sehr ein junger Wert eigentlich.
Genau, ja.
Seit wann bist du hier?
Ich bin im Sommer 2006 eingetreten. Das heisst jetzt seit rund 18 Jahren.
Mhm. Jetzt werden wir natürlich ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du darauf gekommen bist, ins Kloster einzutreten. Ich weiss von dir, das Kernanliegen von dir ist, verbindend zu arbeiten. Du willst den Glauben und die Gesellschaft verbinden, du willst Menschen untereinander verbinden, du willst auch Konfessionen, also in der Ökumene bist du aktiv, du willst Konfessionen verbinden. Aber wie ist das gekommen? Da drin, wenn wir noch ein bisschen eintauchen, gehen wir ein bisschen zurück in deine Kindheit. Du bist eben als, wir wissen noch nicht genau, unter welchem Namen aufgewachsen.
Ich könnte jetzt
noch
ein Quiz machen. Ja.
Der Anfangsbuchstabe für die spielen.
Ja, den könnte ich jetzt schon mal M.
M.
M wie also, Martha.
Martha, das ist ja. Das Nachname Martin. Dann ist es vielleicht Michael.
Voilà, 100 Punkte.
Ja, schau jetzt.
Habe ich ein Michael-Gesicht.
Nein, überhaupt nicht. Also, du bist als Michael aufgewachsen in einer katholischen, gläubigen Familie. Nimm uns doch da ein bisschen zurück. Was war das für ein Aufwachsen, für eine Kindheit für dich?
Ja, ich bin in einer, würde jetzt mal sagen, normalen katholischen Innerschweizer Familie aufgewachsen, wo der Glaube eine Rolle spielt, was sicherlich auch zur Identität dazugehört hat. Wir haben vor der Messe jeweils betet, auch vor mein Bett gegangen, wir sind am Sonntag zur Kirche gegangen, aber mehr eigentlich nicht. Also ich sage Alex, wir sind da nicht irgendwie besonders fromm oder so gewesen. Aber der Glaube hat dazugehört und es war auch schon so, gewesen, dass bei uns in der Familie mehrere Leute in Klöster eingetreten sind. Ich habe Verwandte, die hier bei uns im Kloster Einsiedeln schon als Mönch gelebt haben. Das heisst, Klosterwesen war jetzt nicht etwas absolut Fremdes gewesen. Aber es ist natürlich immer noch ein weiter Weg, bis man dann selber so einen Schritt machen tut. Und ich denke, für mich wesentlich ist sicher auch gewesen, dass ich da bei uns an die Stiftschule gekommen bin. Das ist das Gymnasium, wo wir einzelne Mönche führen. Wir haben rund 400 Schülerinnen und Schüler, die kommen, wenn sie 13 sind, die gehen, wenn sie 18, 19 sind. Und das ist natürlich eine prägende, entscheidende Zeit, wo man sich selber dort überlegt, was mache denn ich eigentlich mal in meinem Leben? Ja, und dann sieht man in dem Entscheidungsprozess Mönche, die unterrichtet werden als Lehrer. Und man fragt sich, was machen die da eigentlich? Wieso haben die das gemacht? Und wäre das vielleicht auch etwas für mich?
Und ist es normal, dass man hier ins Gymnasium kommt? Ist es ein Regelschuh oder sind es einfach besondere Umstände, die einem dazu führen, dass man da ins Gymnasium kommt?
Es ist eine halb private Schule, das heisst, die ersten zwei Jahre vom Langzeitgymnasium, die werden privat angeboten, weil einfach der Kanton Schweiz kein Langzeit-, also kein sechsjähriges Gymnasium kennen tut. Nachher ist es aber eigentlich eine staatlich unterstützte Schule, also fast wie eine Kantonsschule, natürlich mit einer besonderen Prägung. Gerade auch, dass die Wertevermittlung uns sehr wichtig ist, dass auch der Glaubenshintergrund doch eine Rolle spielen tut. Aber grundsätzlich ist es eigentlich dann eine ganz normale Schule, die zur Maturität führen tut.
Und für deine Familie war es einfach normal gewesen, dass Kinder in das Gymnasium kommen? Und deine Geschwister, die sind alle auch in das Gymnasium gekommen?
Nein, ich komme eigentlich aus einer, wie sagt so schön, bildungsfernen Familie. Das heisst, meine Eltern haben nicht studiert, auch meine Schwester nicht studiert. Ich bin also jetzt von meiner Kernfamilie der Erste gewesen, der so einen Weg eingeschlagen hat. Und das war für mich eigentlich auch noch gut gewesen. Also ich hatte nie irgendwie einen Druck gehabt von meinen Eltern, die das Gefühl hatten, also da musst du jetzt im Latein musst jetzt mindestens einen Fünfer haben, sonst, ich habe das auch gehabt, musst jetzt einfach ein bisschen mehr arbeiten. Sie haben immer gesagt, wir haben diesen Weg nicht geschafft und haben mir da überhaupt keinen Druck gemacht.
Ist es ein Wunsch gewesen, der von dir aus kam, ist, hier das Gymnasium zu besuchen?
Nein, es ist noch spannend. Ich hatte einen 6. Klasse Primarlehrer, der mich eigentlich daher gelotst hat. Ich hatte damals im Schnitt einen 6er, im Mathe-Deutsch. Das hat damals eigentlich nur gezählt. Und mir wäre es selber nie in den Sinn gekommen, jetzt das Gymnasium einzuschlagen. Auch meine Eltern eigentlich nicht. Und dann hat es eine Informationsveranstaltung von der Oberstufe, die meine Eltern besucht haben. Und eben mein damaliger Lehrer ist dann auf meine Eltern zu und hat gesagt, ja, was machen Sie da? Und sie haben gesagt, ja, aber Sie wissen doch, unser Sohn ist jetzt im Begriff in die Oberstufe zu gehen, da müssen sie überzutreten. Und er hat gesagt, nein, aber Ihr Sohn gehört doch da als Gymnasium. Und die sind dann heim und gesagt, du, der Herr So-und-so meint, dass du als Gymnasium gehört tust. Und das ist für mich noch interessant, wie ich glaube, gerade als gläubiger Mensch auch Gott immer wieder auch in meinem Leben gewirkt hat, durch Personen. Also, ich will jetzt da nicht irgendwie das überinterpretieren, aber es könnte ja durchaus sein, dass mein Leben eine andere Wendung genommen hätte, wenn ich damals nicht an das Gymnasium gekommen wäre, nicht in Kontakt gekommen wäre mit all diesen Mönchslehrern.
Und irgendetwas an diesen Mönchen, die hier unterrichtet haben, hast du gesagt, hat dich fasziniert. Kannst du dich da zurückerinnern? Was war das, was dich so angezogen hat oder fasziniert hat?
Ich glaube einfach, was sie ausgestrahlt haben. Sie haben eine Zufriedenheit ausgestrahlt, sie sind irgendwie glücklich gewesen, sie haben eine Gelassenheit gehabt, sie haben vor allem auch eine Leidenschaft gehabt. Wir haben irgendwie gemerkt, die machen das sicher nicht für Lohn. Wir kommen ja im Kloster keinen Lohn über, wir haben auch kein eigenes Vermögen, sondern die machen das wirklich einfach aus Freude an der Sache, weil sie an jungen Menschen etwas mit ins Leben mitgeben. Und das hat mich schon fasziniert. Plus, je mehr ich so mit Mönchen in Kontakt gekommen bin, ich habe dann auch als Schüler beispielsweise im Klosterladen mitgeholfen, wo damals noch ein Mönch geführt hat, und habe dann immer mehr Einblick gehabt, dann auch in so ein konkretes Leben als Mönch und gesehen, das ist ganz vielfältig. Man kann sich entwickeln, man kann sich entfalten, man kann Projekte umsetzen, man kann innovativ sein. Also, ja, das ist eigentlich ein unglaublich spannendes Leben gewesen. Und ich glaube, ich habe dann eben gerade all die Klischees nicht gesehen. Ich habe die Vorurteile nicht gehabt, die vielleicht viele Leute haben von einem Klosterleben.
Weiss, so Vorurteile könnte ja eben sein, dass es ein langweiliges Leben ist, oder? Dass man da jeden Tag den gleichen Ablauf hat. Jeder Mönch, der hier wohnt, hat auch den gleichen Ablauf. Aber du siehst jetzt eben, man kann innovativ sein, man kann Sachen neu erfinden, man kann Sachen eigenständig machen, individuell machen. Inwiefern denn? Also was für Freiheiten hat man denn als Mönch? Oder welche Verpflichtungen? Oh.
Also Verpflichtungen sind sicher einfach mal ein Leben zu führen, ja, wie es ihm nach einer klösterlichen Ordnung vorgesehen ist, dass man gehorsam gegenüber dem Abt ist. Das hat man ihm auch gelobt. Also dann sicherlich auch, dass man in Bescheidenheit leben tut. Wir haben auch Armut gelobt, klösterlichen Lebenswandel. Dazu gehört auch Ehelosigkeit, Keuschheit. Dann natürlich, ja, dass man sich einfach an die Regeln von einem Miteinander hält. Also, dass man die täglichen Gebetszeiten mitmachen tut, dass man nicht versucht auszuscheren. Aber innerhalb von dem, wenn man irgendwie eine Idee hat, die eben mit all dem kompatibel ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das wäre doch irgendwie etwas Spannendes, komm, lass uns das umsetzen, dann kann man mit der Idee zum Abt gehen. Man muss also nicht, aber es gibt bei uns jedenfalls das Einsiedeln mit dem jetzigen Abt sehr grossen Raum, um auch für Innovationen dürfen Zeit und Energie einzusetzen.
Du bist ja ein innovativer Geist. Was sind das so für Projekte und Ideen, die aus dir heraus schon entstanden sind?
Es sind kleinere und grössere Sachen. Also ich habe beispielsweise mal ein mittelalterliches Skriptorium eingerichtet, wo Leute lernen, wie war denn das damals gewesen, Mittelalter Bücher herzustellen, wo man dann selber auch kann, in öffentlichen Führungen mit Federn und mit Tinten zu schreiben. Ich habe einen Monk's Trail eingerichtet. Das ist eine Art Fox Trail. Das ist auch eine bewusste Anlehnung quasi an das bekannte Konzept rund ums Kloster, über das Klostergelände. Dann habe ich so ein ökumenisches Jugend-Event organisiert bzw. initiiert. Gottwärts heisst das. Das findet auch seit einigen Jahren jährlich statt. Heuer jetzt Anfang September einmal mehr wieder mal da zu einsiedeln. Das ist ein wechselnder Ort.
Um was geht es jetzt konkret bei diesem Gottwärts?
Bei dem, das ist ein Anlass für junge Gläubige aus verschiedenen Traditionen und Kirchen. Da geht es auch eigentlich in erster Linie um Networking, dass man sich einfach mal kennenlernen tut. Weil das ist etwas, was ich immer wieder erfahren tue, Obwohl wir eigentlich auf engstem Raum miteinander zusammenleben, also Leute jetzt mit unterschiedlichem Glaubenshintergrund, wissen wir eigentlich erschreckend wenig voneinander. Und es gibt einfach auch wenig Berührungspunkte oder es gibt Vorurteile. Und ich glaube, miteinander mal in Beziehung zu treten, ins Gespräch zu kommen und so zu entdecken, hey, wir haben eigentlich so viel Gemeinsames, wir haben den gleichen Gott, wo wir arbeiten tun. Das ist für mich eigentlich so der Anfang von wahrer Ökumene, dass wir ja einfach auch sehen, wir haben eigentlich viel mehr Gemeinsames, als wir trennend haben. Und aus dem heraus sind schon ganz tolle Freundschaften und weitere Projekte entstanden, wo auch mir immer wieder zeigen, man kann etwas anstoßen und dann einfach gespannt sein, was da Gott alles damit machen tut. Also man kann Zegel setzen, das ist auch unsere Verantwortung, dass man tatsächlich auch die Talente und die Ideen nützen, aber dann auch selber muss gespannt sein, wohin aus einem der Heilige Geist führen tut, also der Wind quasi, der kommt dann von Gott aus und man muss dann einfach bereit sein, ja, auch sich dorthin führen zu lassen, wohin man geführt wird.
Du hast dich eben ins Kloster führen. Wir gehen nochmal schnell zurück dort in die Zeit vom Gimmer, wo du die erste Luft geschnuppert hast von diesem Klosterleben. Es ist aber dann noch nicht gerade zu einer Entscheidung gekommen. Du bist dann noch studieren und hast dir gesagt, wenn es mich nicht loslässt, dann liegt da irgendeine Wahrheit drin oder eine Berufung drin für mein Leben. Wie war das genau gewesen?
Ja, also in diesen 6 Jahren, als ich da am Gymnasium war, hat es verschiedene Phasen gehabt, wo ich zwischendurch das Gefühl hatte, yes, das mache ich sicherlich, das ist mein Weg bis hin zu, nein, was ist denn das für eine Idee, sicherlich nicht. Und als ich dann kurz vor der Matura gestanden bin, konnte ich mir durchaus vorstellen, dass das mein Weg könnte sein. Hat dann aber, wie du gesagt hast, bewusst eine Entscheidung treffen, indem ich ein bisschen Abstand gewinnen wollte. Und habe dann gedacht, wenn ich jetzt vollkommen dann jetzt im Studentenleben aufgehe, wenn ich das Gefühl habe, dass das mich erfüllen tut, ja, dann war nicht viel mehr dahinter gewesen, als dass ich mich da einfach wohl gefühlt habe, weil ich eine gute Zeit hatte. Wenn ich aber trotzdem Abstand oder gerade in dem Abstand das Gefühl habe, oh, da fehlt mir etwas, also dass ich irgendwie wie Heimweh habe, dann ist wohl doch etwas mehr dahinter. Und das habe ich dann schnell gespürt so. Ich habe durchaus Gefallen gefunden am Studium, das hat mir zugesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das auf Dauer raus erfüllen tut. Also irgendetwas hatte ich einfach das Gefühl, fehlt etwas letztes Erfüllendes. Und so habe ich mich dann angemeldet da im Kloster. Also ich habe mal das Gespräch gesucht mit dem Novizenmeister, das ist der zuständig ist für die jungen Leute bei uns in der Ausbildungsphase, aber auch schon in der Bewerbungsphase. Und der hat mir quasi das erste Mal auf einen Dämpfer gegeben. Das ist eigentlich ganz benediktinisch in der Regel vom heiligen Benedikt, nach der versuchen wir da zu leben. Das ist ein Mönch im 6. Jahrhundert. Der sagt, ja, wenn jemand will ein klösterliches Leben anfangen, dann soll man zuerst einfach mal ein bisschen zurückhaltend sein oder sogar abweisend, um wirklich herauszufinden, will der wirklich, ist da wirklich etwas dahinter und nicht einfach so, ja, nach der ersten Flause quasi einfach Türen aufzutun. Und ja, das ist natürlich am Anfang nicht ganz einfach gewesen, wenn ich so meine Entscheidungsphase quasi abgeschlossen hatte, dass plötzlich jemand sagt, nein, du darfst nicht.
Also das hat er so wirklich gesagt,
ja, das ja, darfst das, du nicht. Das darfst du nicht, weil er das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich sehen, ob du auch einen genug langen Atem hast, das, was du angefangen hast, also dein Bachelorstudium fertig zu führen, weil das ist ganz etwas Wichtiges im Klosterleben, Ausdauer zu haben, Disziplin zu haben, auch ein bisschen durchzubeissen, wenn mal eine Durststrecke kommt. Und quasi hat er mich in dieser monastischen, in dieser klösterlichen Tugend schon ein bisschen prüfen. Ja, und er gesagt, nach dem Bachelor, also nach insgesamt 3 Jahren Studium, darf ich dann sehr gerne nachklopfen. Und bei diesem Wort habe ich ihn genommen. Habe dann kurz davor, so wie es war, dann wieder angeklopft und gesagt, da bin ich möchte eigentlich immer noch kommen. Und dann bin ich ja im Sommer 2006 bin ich da eingetreten.
Das heisst, du bist dann recht schnell hast du können eintreten. Das heisst, du bist hier gewonnen. Oder wie muss ich mir so einen Prozess ins Kloster vorstellen? Was gibt es da für Schritte?
Wir hatten eine 5-jährige Probezeit mit verschiedenen Verbindlichkeiten. Also im ersten Jahr ist man ein sogenannter Kandidat. Da kann man eigentlich jeden Abend, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht mehr mein Ding, wieder gehen. Man lebt aber mit, man ist völlig eingebunden, auch in den Dienst von einem Mönch, hat aber eben diese Freiheit noch. Das zweite Jahr, das ist das sogenannte Noviziat, das ist eigentlich ein ziemlich intensives Lehrjahr, wo man auch versucht, so ein bisschen, ja, die Aussenverbindungen ein bisschen zurückzubinden, dass man sich wirklich kann intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen, ist das jetzt etwas für mich? Dass man also nicht irgendwie mit zwei Beinen, also mit einem Bein ein bisschen draussen leben tut, mit einem Bein drinnen, sondern man wirklich so sieht, das wird es dann etwa sein. Und nach dem Jahr, also nach zwei Jahren insgesamt, verspricht man dann mal für die nächsten drei Jahre im Kloster zu bleiben. Das ist dann auch der Moment, wo man dann den Namen wechselt tut, so als Zeichen, jetzt fängt etwas Neues an. Und dann, nach diesen drei Jahren, kann man wieder entscheiden, ist es jetzt das gewesen oder möchte ich jetzt nach diesen fünf Jahren das ganze Leben lang da bleiben? Und das ist dann ein grosses Fest, das Versprechen, wenn man das machen tut, für den Rest des Lebens da Mönch zu sein, zu einsiedeln.
Mhm. Ich kenne von katholischen Nonnen, die mir von ihren Berufungserfahrungen erzählt haben, so richtig so krasse Momente, wo sie wirklich das Gefühl hatte, da hat Gott in mein Leben hineingeredet und gesagt, ich soll jetzt wirklich mein Leben quasi ihm geben und als Nonne leben. Kannst du auch von so einem Moment erzählen? Oder ist das einfach so ein durchgehende Gefühl gewesen und der Frieden darüber, in das Kloster zu kommen? Oder gibt es Momente, wo du sagst, ich glaube, dort hat Gott ganz besonders geredet?
Also irgendwie eine Vision oder eine Audition hatte ich nie gehabt. Ich war vielleicht ein bisschen naiv gewesen, als ich ja, in der Entscheidungsphase, vor allem als ich jünger war, jeden Abend darum gebeten habe, dass doch Gott mir irgendein Zeichen soll schicken soll, irgendeinen Engel in der Nacht, der mir sagt, du gehörst ins Kloster oder du gehörst nicht ins Kloster. Das hat er nicht gemacht. Ich würde sagen, zum guten Glück, weil dann ist es nämlich wirklich meine Entscheidung gewesen. Also er schenkt ja die Freiheit und gibt nicht einfach einen Weg vor, wo man unbedingt muss gehen. Das ist jedenfalls mein Verständnis. Das heisst, ich habe wirklich herausfinden, bin ich berufen oder bin ich nicht berufen, beziehungsweise zu was bin ich berufen. Ich habe vor zwei Jahren auch mit meinen Mitbrüdern zusammen ein Buch geschrieben, das beim Verlag Herder rausgekommen ist. Das kommt ziemlich gut an. Die Verkaufszahlen haben auch uns ziemlich überrascht. Das richtet sich an Männer, die sich am Überlegen sind, ob das Leben in einem Kloster, in einem Orden etwas für sie wäre. Und da setzen wir uns eben mit der Frage auseinander, ja, wie merke ich eigentlich, dass ich in ein Kloster gehören tue, dass das etwas für mich wäre? Und häufig ist das wirklich ganz ein langer Prozess, wo vieles dazu gehören tut. Ich denke einfach auch, ja, dass das angezogen fühlen auch von einer Art von Alltag, das Leben mit anderen, also nicht alleinig, sondern in einer Gemeinschaft, jemand, der gerne einen strukturierten Alltag hat, jemand, der auch die Art von Gebet gerne hat, jemand, der auch ja, dass die Kunst und die Kultur, die Art von Musik, wenn man sie hier pflegen tut, zusagen tut. Also das ist eigentlich ein ganz Klüngel von Motiv, wo da mitspielen tut, bis man da am Schluss endlich eigentlich Gewissheit hat, doch, ich glaube, das ist mein Weg. Und dann muss man es natürlich herausfinden, auch bei diesen fünf Jahren quasi Praxistest, dass man da das mal ausprobieren tut, um herauszufinden, ist das etwas für mich oder nicht.
Wie heisst das Buch, das du angesprochen hast?
Himmelstürmer.
Genau. Das sind wir gerne verlinken in den Shownotes für alle, die sich für das interessieren. Wo du nachher da dich entschieden hast, ist ja schon eine fünfjährige Zeit hinter dir gewesen, wo du ins Klosterleben hineingesehen hast. War es gleich so gewesen, bis jetzt, wie du dir das vorgestellt hast? Oder sagst du, es gibt gewisse Aspekte vom Klosterleben. Wer ihn das gewusst hat, hätte ich mir so mal anders überlegt oder besser überlegt.
Also viele Leute sagen, wie kann man als junger Mann sich für etwas entscheiden, das einem dann das Leben lang begleiten soll. Ich denke, das ist auch etwas, wo einfach heutzutage fremd ist an den Leuten, weil man eher so in Lebensabschnitte denken tut. Auch Partnerschaften, die sind ja häufig nicht irgendwie selbst eher so als verstanden, als etwas, das jetzt für den Rest vom Leben gelten tut, sondern man denkt eher eben so in Lebensabschnitt. Das ist mein Lebensabschnittspartner beispielsweise, sagt man ja. Ja, weil einfach die Herausforderung tatsächlich da ist, wie kann ich heute für etwas Ja sagen, wo ich nicht weiss, wie sich das entwickeln tut in den nächsten Jahren. Wie tue ich mich entwickeln, wie tun sich die Umstände entwickeln, wie tut sich auch die Gemeinschaft entwickeln. Wo ich eingetreten bin, sind wir über 80 Leute gewesen und da sieht natürlich ja, einfach der Alltag ganz anders aus, als wenn wir jetzt 39 sind. Das sind liebe Leute nicht mehr da, die einfach gestorben sind. Ja, wo quasi die Stütze nicht mehr können bieten. Man hat mit den Sachen erlebt, man hat vielleicht auch Enttäuschungen müssen erleben. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Aspekt, oder? Dass man in Treue versucht, das Ja durchzuziehen, ohne genau im Voraus schon zu wissen, was das alles beinhaltet tut. Und ja, es hat tatsächlich einen Moment gegeben, ja, wo ich nicht gerade das grundsätzlich bereut habe, da einzutreten, aber wo ich schon muss sagen, so etwas hätte ich jetzt mir eigentlich nicht gewünscht. Also ich glaube, in 18 Jahren Klosterleben oder in 18 Jahren Leben, da durchlebt man natürlich schon auch Krise. Und da geht es darum, wie gehe ich damit um? Was für Hilfe suche ich auch? Was für Stützen, die einem gegeben sind? Gerade auch in einem Kloster habe ich den Mut, darauf zurückzugreifen. Und wie reife ich da in dieser Zeit auch in der Gottesbeziehung? Und ich glaube, ich stehe auch in meiner Beziehung zu Gott heutzutage ganz anders da als eben vor 18 Jahren. All die Krisen, all das, was ich erlebt habe, hat mich schon auch reifen lassen als Mensch und als Kind Gottes.
Du hast gesagt, es gibt so eine Krise, habe ich es richtig verstanden? Mehrere kleine, aber so eine grosse Krise, die du durchgestanden hast?
Ja, ich weiß jetzt, ja, es gibt sicher kleinere Krisen, obwohl ich jetzt nicht gerade wüsste, ob das den Namen Krise verdient. Aber ich habe seit mehreren Jahren jetzt gesundheitliche Probleme beispielsweise, die mich sehr stark einschränken tun. Das geht inzwischen zwar viel, viel besser, da bin ich sehr froh, aber das ist schon etwas, was mich stark prägen tut in der Gottesbeziehung, aber auch im Umgang mit den Menschen, weil ich jetzt auch Leute in ihrer beschränkten Fähigkeit viel besser kann verstehen. Als junger Mensch, der gesund ist, wo einem eigentlich alles gelingen tut, habe ich wenig Verständnis gehabt für Leute, die jetzt irgendwie sich mal zurückziehen, die halt nicht alles geben können. Immer das Gefühl, jetzt reiss dich doch mal zusammen, das geht schon. Also man wird irgendwie grosszügiger auch, man wird barmherziger und ich glaube, das braucht man. Man wird auch geduldiger mit sich selber. Auch wenn das kein einfacher Prozess ist, aber vielleicht eben lernt man gerade am meisten, man wächst gerade am meisten in Zeiten, die nicht einfach sind.
Und du hast angesprochen, die Hilfsmittel, Hilfen, die dir angeboten sind, auch im Kloster. Auf was für Hilfe hast du zurückgegriffen oder greifst du zurück, die dir helfen, mit so Schmerz und schwierigen Themen umzugehen?
Wir haben bei uns institutionalisiert die sogenannte geistliche Begleitung, dass man irgendjemand, sei das innerhalb vom Kloster oder außerhalb, hat, wo man ganz ehrlich damit reden kann, wo man sich austauschen kann, wo man eigentlich mal alle Rollen kann ablegen kann, alle Masken, wo man einfach ja, kann ehrlich sein, schonungslos auch kann erzählen, was einem passiert, wenn man sich dabei fühlen tut. Und von außen dann auch das Feedback überzukommen, gewisse Muster vielleicht irgendwie aufzudecken, Verbindungen zu sehen, das ist sicherlich etwas sehr Wichtiges. Dann aber auch zu sehen, dass das einem Mitbrüder durchtragen durch eine Zeit, wo dann irgendwie Verständnis auch können aufbringen können. Wo sich wirklich erweisen tun als wahre Mitbrüder. Ich glaube, das sind so Erfahrungen, die einem auch im Miteinander sehr stark verbindet.
Eines so Klischee, das man vielleicht hat, ist eben, dass ein Klosterleben, ein Leben vom grossen Verzicht ist. Also eines von den grössten Verzicht, das so augenscheinlich ist, ist eben der Verzicht auf Familie, auf Keuschheit, also das Versprechen von Keuschheit. Wie gross ist der Verzicht für dich? Wie gross ist die Sehnsucht oder wäre die Sehnsucht nach Familie, nach jemandem, wo du kannst sagen, da bin ich das Leben lang treu?
Also glaube ich, grundsätzlich muss man da sagen, also es ist mein Verständnis von Leben, dass das Verzicht dazugehören tut. Ich glaube, wir alle zusammen verzichten auf sehr viel. Man ist sich dem vielleicht manchmal nicht bewusst. Gleichaltrige Kollegen, die schon Kinder haben, Da sehe ich auch, auf wie viel die verzichten tun. In der Nacht stehen sie auf, wenn das Kind schreien tut. Oder auch sonst in ihrer Freiheit, in der Freizeitgestaltung, dass sie sagen, logisch, ich kann jetzt nicht mehr alles zusammen machen. Ich habe Verantwortung und die muss ich wahrnehmen. Ich kann jetzt nicht einfach auf eine Weltreise gehen oder irgendwie selbst und jenes frisch anfangen. Also ich glaube, da dürfen wir einfach nicht irgendwie ein falsches Bild haben. Gerade auch, wenn man das Gefühl hat, oh, ich verzichte auf so viel und draussen, außerhalb vom Kloster, wäre es doch viel einfacher. Mhm. Ich glaube, das ist illusorisch oder das wäre sehr, sehr gefährlich. Und jetzt spezifisch zu dem Verzicht auf eine intime Zweierbeziehung ist zu sagen, dass es, glaube ich, nicht einfach nur nichts und alles gibt. Also ich habe zum guten Glück sehr gute Freundschaften innerhalb vom Kloster, wie auch zu Leuten außerhalb vom Kloster, wo ich eigentlich sehr viele Elemente von einer intimen Zweierbeziehung auch haben darf. Also ich habe Leute, wo ich... Ja, einfach weiss, die stehen zu mir, da kann ich mit allem, was mich beschäftigen tut, auch mit peinlichen Sachen eigentlich immer zu ihnen gehen. Da muss ich mich überhaupt nicht schämen. Ich kann aber auch Schönes mit ihnen teilen. Ich kann mit ihnen in die Ferien gehen beispielsweise. Die können sich mit mir so von Herzen freuen über etwas, was mir gelungen ist. Ja, also das habe ich. Das habe ich da und vielleicht sogar noch mehr als ganz viele Leute, die geheiratet haben und eine Familie haben. Aber ja, gewisse Momente natürlich von so einer intimen Zweibeziehung, das Ausleben von Sexualität, bietet natürlich diese Beziehungen nicht. Und das ist und bleibt ein Verzicht, den man so auch benennen soll, wo man auch nicht wegreden
darf. Das heisst, ein Mönch darf in die Ferien, habe ich rausgehört.
Genau. Wir haben bei uns jetzt zeitlich 2 Wochen Ferien, die wir individuell gestalten dürfen.
Okay.
Nach dem klösterlichen Rahmen, also man tut die Ferienpläne mit dem Abt absprechen und der gibt dann quasi das okay, das grüne Licht. Also jetzt irgendwie Badeferien auf Hawaii, das wäre jetzt nicht gerade so etwas, das in unseren Rahmen würde passen. Aber er hat mir jetzt noch nie müssen sagen, ich glaube, du noch einmal deine Pläne.
Was machst du da für Ferien?
Heute jetzt beispielsweise gehe ich ein paar Tage in ein anderes Kloster. Ich gehe aber, wie jedes Jahr, ein paar Tage mit Freunden auf einen Roadtrip. Das machen wir schon seit Jahren. Wir touren so ein bisschen durch die Schweiz, Alex. Und dann gehe ich noch ein paar Tage heim. Auch das mache ich jedes Jahr zu meinen Eltern.
Und die Freunde, die du auf einen Roadtrip damit gehst, das sind nicht Menschen aus dem Kloster? Das sind nicht Mitmönche?
Nein, oder das schon? Sind ganz normale Leute.
Und dann bist du in deinem Gewand unterwegs oder als ganz normaler... Zivilist.
Ich bin normalerweise, also eigentlich wirklich immer in der Kutte, sagen wir, oder Habit unterwegs. In den Ferien aber tatsächlich nicht, weil wir häufig auch Sachen machen tun, was hinderlich ist. Also wenn wir irgendwie gehen Trotti fahren oder Bogenschiessen oder irgendwie so, wäre es einfach ein bisschen unpraktisch. Plus, man ist natürlich schon ein bisschen ausgestellt. Und gerade auch an den Freunden zu lieben, und das ist jetzt keine Ausrede, bin ich da ein bisschen zurückhaltend, weil man ist halt einfach ein Blickfang.
Mhm. Sagen Sie dir Thomas oder Michael?
Das sind jetzt Leute, die ich kennengelernt habe, die ich bereits im Kloster waren. Und sie haben einen Übernamen.
Okay.
Ja, aber grundsätzlich basiert der auf dem Namen Thomas. Genau.
Okay. Ich merke, du nicht nachfragen, was der Übernamen ist.
meine Schüler geben mir natürlich auch immer wieder Übernamen. Und das ist noch lustig. Die findet man dann häufig erst nach der Matura raus. Die verraten es einem natürlich nicht. Und die sind alle noch recht. Also PT beispielsweise oder Pater, also Englisch für Pater oder so, veranglisiert für Pater. Jetzt habe ich auch herausgefunden, eine aktuelle Klasse, die sagen mir Tömsel. Ganz komisch, genau. Also, aber so sagen mir meine Freunde nicht.
Ist aber, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn man Spitznamen bekommt. Also liebevolle Spitznamen von den Schülern.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein gutes
Zeichen. Das heisst, du arbeitest als Lehrer jetzt heute im Gymer.
Genau.
Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was deine Tätigkeiten sind.
Ja, also unser Alltag als Mönch besteht grundsätzlich mal aus 6 Gebeten. Wir treffen uns 6-mal im Tag zwischen morgen 5:30 und am Abend 8 zum Gebet. Das ist quasi wie so ein Gerüst. Und die Zeit dazwischen füllen wir mit Lesung, also Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel, aber auch mit theologischen, spirituellen Werken und vor allem natürlich auch mit sinnvoller Arbeit. Wir haben bei uns im Kloster eine unglaublich breite Vielfalt von Tätigkeiten, die wir ausüben können. Und mich hat es jetzt als Lehrer, als Gymnasium verschlagen. Ich unterrichte, nachdem ich das auch studiert habe, Geschichte und Latein. Wir haben bei uns an der Schule ein Latein-Obligatorium für alle zusammen, alle 6 Jahre. Und dann bin ich auch im Internat tätig, also ein Teil von unseren 400 Schülerinnen und Schülern, die unter der Woche bei uns leben. Und da bin ich als Betreuungsperson tätig. Ich habe eine coole Aufgabe. Ich bin nicht der Internatsleiter, der muss schimpfen und muss Grenzen setzen, sondern ich bin quasi das liebe Mami, wo die Schülerinnen dann dürfen zu mir kommen und mir sagen, was für arme Leute das doch die sind. Ja, und wo ich habe Türen offen bei meinem Zimmer, sie laufen vorbei und erzählen ein bisschen von ihrem Alltag. Oder ich frage sie, wenn ich sie sehe, oh, wie ist die Prüfung gelaufen? Oder sie können sie Schach spielen. Ich habe einen Zimmernachbar, der spielt unglaublich gut Keyboard und manchmal kommt er mich fragen, ob ich einen Musikwunsch habe. Also ich lebe mit jungen Leuten zusammen und das ist eigentlich etwas Cooles, das merkt man auch bei unserem Kloster. Wir sind mit vielen Leuten unterwegs. Wir sind auch ein Wallfahrtsort. Mhm. Also wir haben rund etwa 1 Million Leute, die unseren Ort jährlich besuchen, sei es als Touristen, sei es als Pilgerinnen, als Pilger. Und das prägt uns natürlich. Wir sind nicht irgendwie völlig weltabgeschieden, sondern wir sind mit Leuten unterwegs. Und ich wage jetzt mal behaupten, durch das haben wir auch ein bisschen Ahnung, was die Leute bewegen tut, was ihre Fragen, was ihre Probleme sind.
Ja, also ich habe gestaunt, als ich hierher bekomme, mit dem Zug hierher gereist und also auf dem Klosterplatz draussen tummeln sich Menschen. Es hat auch eine grosse Arena. Es findet ein Welttheater statt zum Beispiel, aber auch in den Gängen. Es ist eine grosse Jugendgruppe durchgeführt worden. Also der Austausch mit den Leuten, die hierher kommen und eigentlich auf der Suche sind nach etwas. Was stellst du dort fest? Was sind so die Sachen, die die Menschen beschäftigen? Vielleicht auch gerade die Jugendlichen, wo du so nach mit ihnen unterwegs bist.
Ich tue bei vielen sehr einen grossen Druck wahrnehmen, auch Stress. Es ist zum Teil viel los, aber ich glaube, es ist nicht einfach nur die objektive Menge an Arbeit, die zu leisten ist, als Schüler, als Student oder irgendwie in der Arbeit, sondern es ist auch, wie soll ich sagen, einfach die Geschwindigkeit, wo alles funktionieren tut, die Intensität auch an Eindrücken, die wir immer wieder mit überkommen, dann auch die Unsicherheit, die uns prägen tut. Wir wissen nicht, wie es morgen aussieht. Wir wissen auch nicht, wie sieht meine Beziehung zum Gegenüber aus. Ich denke, vieles ist irgendwie so instabil. Weil halt auch immer wieder auch von einem selber gefordert wird, dass man flexibel muss bleiben. Ich sehe das auch gerade in der Suche nach der Identität, gerade von jungen Leuten. Das ist damals, als ich jung war, ich werde höher 40, das war wirklich noch ganz anders gewesen. Ich denke auch so die Geschlechteridentität, also ich habe mir das ganz ehrlich gesagt nie überlegt, bin ich ein Bub, bin ich ein Mädchen, sondern ich habe das als Gesetz angenommen, also ich habe meinen Körper angeschaut und ich habe mich als Bub akzeptiert, oder ja, ich fühle mich habe mich als Bub gefühlt. Und das ist einfach etwas, was heutzutage eben gerade auch mit den Eindrücken von außen, mit den Themen, die auf sie einprallen tut, das stellt Fragen und einfach auch eine grosse Unsicherheit, das ist Stress pur. Ja. Und spannend für mich ist, dass die Leute eigentlich ein unglaublich grosses Vertrauen haben. Sie erzählen einem Zeugs, wo ich wirklich das Gefühl habe, das erzählt man eigentlich nicht an allen und vor allem nicht an fremden Leuten. Aber da haben wir einfach einen Vertrauensvorschuss. Wildfremde Leute, die auch irgendwie auf der Straße zu einem kommen und einfach etwas wollen loswerden, die vielleicht irgendeinen Ratschluss möchten haben. Wo man einfach gemerkt, sie sehnen sich irgendwie nach einem Ort, wo sie, wo sie Stabilität vielleicht irgendwie vermittelt bekommen, einfach einen festen Grund, jemand, wo vielleicht auch glaubt, wo einfach nicht alles zusammen im Fluss ist.
Also du redest von einem Vertrauen gegenüber der Kirche, gegenüber dir als Priester. Man könnte aber auch von anderen Polen reden, oder? Es gibt auch viele, die grosses Misstrauen haben gegenüber der Kirche, die grosse Fragen haben, Austritte geben aus der Kirche. Wie schaust du dem entgegen, also der Beziehung zwischen der Kirche und der Gesellschaft?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt Leute, die haben natürlich wahnsinnig enttäuscht. Überall dort, wo grosses Vertrauen da ist die Gefahr riesig, dass das Vertrauen auch missbraucht wird. Man hat sehr hohe Ansprüche an uns von außen, aber auch an uns selber. Und ja, wir sind und bleiben Menschen. Und da haben sich Leute in der Vergangenheit, die Teil von unserer Kirche sind, beziehungsweise jetzt als für die Kirche tätig sind, als Priester, als Ordensleute, massiv verfehlt, Leute verletzt. Und ich glaube, das ist ja vor allem mal das Traurigste, das Tragischste eigentlich, dass schutzbefohlene Leute quasi nicht den Schutz bekommen haben, wo sie eigentlich hätten dürfen erwarten von uns. Ja, und ich glaube, der Schmerz von Leuten, sei es jetzt als direkt Betroffene, aber auch einfach Leute, die das wahrgenommen haben, den muss man ernst nehmen. Das muss man auch aushalten. Da kann man vielleicht einfach versuchen, mit dem eigenen Vorbild zu zeigen, dass nicht alle so sind. Dass man einfach vielleicht allmählich wieder Vertrauen kann aufbauen. Das ist natürlich eine lange Arbeit. Dass die Gesellschaft als Ganze einfach auch vielleicht darf lernen, dass wir eine Botschaft haben. Also gerade dass Leute, die in einer Gesellschaft, ja, wo ich häufig so ein bisschen als perspektivlos wahrnehme, als hoffnungslos, dass wir da eigentlich mit der christlichen Botschaft doch etwas haben, wo auch eine gewisse Gelassenheit schenken tut. Also Religion verstehe ich nicht als ein System von Sachen, wo ich nicht darf, also Verbot, wo mir irgendwie mega coole, spannende Sachen einfach nicht erlauben tut oder im Gegenteil von Sachen, die ich unbedingt muss machen, also dass ich da irgendwie eben Verbot und Gebot habe, sondern ich verstehe Religion in erster Linie einfach als etwas, wo mir Halt gibt, wo mir Freiheit gibt, dass da jemand da ist, dass es Gott gibt, ja, wo zu mir schaut, wo es gut mit mir meint, wo ich all meine Sorgen auch darf teilen, wo ich nicht das Gefühl muss haben, ich muss alles selber tragen, ich muss alles selber organisieren, ich muss da einfach selber quasi für mich schauen, ich bin für alles selber verantwortlich. Das ist ja eine riesige Bürde, die niemand von uns kann tragen. Und dürfen an Gott glauben, das ist eigentlich ein unglaubliches Geschenk. Und das würde ich mir wünschen, dass das viele Leute auch so dürfen erfahren, ohne dass ich ihnen tue, Gott aufdrängen, also aber auch da kein Druck, nicht irgendwie missionarisch jetzt im aufdringlichen Sinn tätig sein, sondern einfach aufzeigen, schaut, das ist etwas, wo euch, glaube ich, die ersehnte Gelassenheit, Freiheit schenken tut. Ich habe das wahrgenommen in der Corona-Pandemie, da sind ja Leute wirklich völlig aus dem Häuschen geraten, weil das, was sie darauf gebaut haben, all die Sicherheiten, wo sie darauf vertraut haben, einfach plötzlich weggefallen sind und mit Sachen konfrontiert sind, die sie nicht können kontrollieren und tatsächlich auch mit der Möglichkeit vom Tod konfrontiert sind, wo dann natürlich als völlige Katastrophe erscheinen tut, wenn man nicht an Gott glauben tut, wo man nicht daran glauben tut, hey, das, was ich da gesehen habe, das ist nicht alles.
Es führt sehr gut über in unsere Rubrik, die wir haben, im Vis-à-vis, die heisst Gott und du. Da würde ich dir gerne 3 Fragen zu Gott und dir ganz persönlich stellen. Gott und du, ganz persönlich, wie erlebst du ihn und seine Gegenwart in deinem Alltag?
Durch Situationen, wo ich das Gefühl habe, hey, das kann jetzt nicht ein Zufall sein, dass sich das so gefügt hat. durch Personen, wo mir quasi die Liebe Gottes spiegeln. Auch natürlich in der Liturgie, vor allem jetzt bei uns auf katholischer Seite, auch in den Sakramenten, wo ich wirklich einfach auch ja, spüren tue. Das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, dass Gott da ist. Einfach eine innere Gewissheit. Ja, bei den Personen natürlich manchmal auch im Korrektiv. Also Gott muss ja manchmal auch irgendwie wieder zurückholen auf einen Weg oder an etwas erinnern, wo man vielleicht irgendwie vergessen hat oder wo man vernachlässigt hat. Also es ist nicht einfach nur immer etwas Schönes, Gott zu begegnen, sondern ich glaube, das sehen wir ja auch in den biblischen Geschichten. Auch dort, auch die Bibel ist natürlich ein vornehmlicher Ort, wo man Gott begegnen darf. Mhm. Da sieht man, Gott muss unbedingt auch immer wieder auf gewisse Sachen aufmerksam machen, die jetzt nicht optimal laufen tun.
Apropos Reibungsfläche, was ist die grösste Zweifel? Eine unbeantwortete Frage, die du hast?
Das ist jetzt interessant, vielleicht gerade ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Je nachdem, was einem widerfahren tut, fragt man sich natürlich dann schon auch, wie kann Gott so etwas zulassen? Also ist all das, was passieren tut, nicht auch gerade eigentlich ein Beweis, dass es doch Gott gar nicht gibt? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man manchmal auch so ganz existenzielle, grundsätzliche Fragen stellen tut, weil Zweifel sind, glaube ich, wichtig und gesund, damit man, wenn man dann aus diesen Zweifeln herausgefunden hat, dann wirklich auch einen gestärkten, einen gelüterten Glauben hat. Der Apostel Thomas ist ja mein Namenspatron. Ich habe den ganz bewusst gewählt, weil der Apostel Thomas in meinen Augen jemand war, der immer wieder die Sachen versucht hat, besser zu verstehen. Und zwar nicht nur in der letzten Szene, wo er gesagt hat, ja, also nur einmal lasse ich mich nicht nur übertölpeln. Also jetzt habe ich an den Messias geglaubt und der ist am Kreuz gestorben. Also das ist eine Enttäuschung pur. Und jetzt erzählen die mir ein paar Tage später. Und doch erlebt, also das muss ich dann also wirklich dann sehen, bis ich da nur einen Strang glauben tue. Es gibt ja auch die andere Szene, oder, wo er sagt, wo Jesus etwas erzählt mit dem Weg und ihr folgt mir. Und alle Apostel haben doch irgendwie dann das Gefühl gehabt, von was erzählt er? Und er ist der Einzige, der alle Mut zusammennimmt und nachfragt, weil er es will besser verstanden sagt, du, ich habe keine Ahnung, von was du reden tust. Was für einen Weg meinst du? Und er sagt dann, ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Und das ist dann eigentlich eine grossartige Selbstoffenbarung, die wir haben, die der Apostel Thomas bekommen hat, nur dadurch, dass er nachgefragt hat, dass er zweifelt hat.
Was gibt dir denn Hoffnung? Was lässt dich festhalten an diesem Gott?
Die eigene Erfahrung, die ich eben immer wieder gespürt habe, Gott gibt es, dass er in meinem Leben wirken tut und auch Zeugnis von ganz vielen Menschen, die gleichzeitig wie ich leben tue oder schon vor Jahrhunderten gelebt haben, die einfach mit einer Überzeugung, mit einem unglaublich tiefen Glauben mir in die Augen schauen und sagen, hey, Gott gibt es und er wirkt.
Mhm. Noch ganz ein paar zum Abschluss persönliche Fragen. Was würdest du sagen, was zeichnet dich aus als Michael bzw. heute Pater Thomas?
Ja, du hast es am Anfang schon angesprochen. Ich glaube, ich bin jemand, wo kreativ ist, wo innovativ ist. Wenn es irgendwie ein Projekt gibt, eine Zukunftsgestaltung beispielsweise von einem anderen Kloster, wo wirklich muss ernsthaft schauen muss, wie geht es weiter, oder sonst einfach irgendwie bei etwas, dann holt mich der Abt gerne in die Gruppe, weil er sagt, du bist jemand, der einfach grossdenken tut, das Ungewöhnliche auch traut zu denken. Das sicherlich. Und du hast es auch schon gesagt, jemand, der versucht, Menschen zu verbinden. Glaube ich, ganz unverkrampft, aber einfach, wo Leute miteinander in Beziehung bringen tut. Und versucht aber auch, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Eine Art zu networken. Und Vieles kann man natürlich dann verbinden, oder? Du hast mich schon nach Projekten gefragt. Das eine Projekt beispielsweise, wo man bald wieder verwirklichen können, das ist ein Klostermarkt am Hauptbahnhof in Zürich. Das jetzt am 14., 15. Juni beispielsweise zum zweiten Mal. Es sind über 20 Klöster und Ordensgemeinschaften im HB für 2 Tage präsent. Und letztes Jahr hat es zum ersten Mal stattgefunden, der Klostermarkt. Zu sehen, was da für fröhliche Gespräche entstehen oder Leute, die auch zu uns aufgrund von dem als Gast vorbeikommen sind im Kloster, das ist grossartig. Ja.
Den Link zu dem, den wir auch sehr gerne noch in die Show Notes für alle, die sich interessieren für den Klostermerit im Hauptbahnhof Zürich. Du hast vorhin korrektiv angesprochen, ein Leben als Mönch mit diesen Brüdern und Mitbewohnern ist auch eine Spiegelung. Das Leben als Nachfolger von Jesus ist ja auch ein Leben von sich immer wieder korrigieren. Was würdest du sagen, wo wünschst du dir ganz persönlich für dein Leben Wachstum und Reife?
Also, wo ich sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben habe, das ist Geduld. Ja, ich habe zwar schon viel Geduld gelernt, eben durch das, was ich vorher angesprochen habe, aber ich denke, da gibt es immer noch so ein bisschen Ausbaupotenzial. Ja, ich glaube, das ist wirklich, würde ich sagen, die grösste Baustelle. Und dann natürlich, ja, was man nie kann genug haben, ist einfach auch das Gottesvertrauen. Die Tiefe auch im Gebet, einfach wirklich die Nähe auch zu Gott, dass man sich ihm immer näher fühlen tut, dass man weniger auch Angst hat, dass man im Leben zu kurz kommt, dass man einfach immer mehr das Gefühl bekommt, wenn man mit Gott unterwegs ist, fällt einem nichts und da muss man keine Angst haben. Ja, Angst, das ist, glaube ich, immer auch noch etwas, wo halt auch mich begleitet tut, oder? Man hat dann doch immer wieder, ja, gelingt einem das oder wie ist das und so und jenes. Und ich glaube, einfach so ein, ja, das habt keine Angst. Ich glaube, dass man das immer mehr auch in Fleisch und Blut übergehen kann. Also, ja, das wäre schon etwas, was ich mir noch würde wünschen.
Sehr schön, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und für den Einblick in dein Klosterleben. Und viel Gelingen bei all diesen Projekten.
Danke vielmals, dir auch, merci.
Merci. Ein bisschen mehr Furchtlosigkeit. Ich glaube, das wäre für uns alle gut. Auch mir würde es ganz sicher gut tun. Ein Leben im Kloster als Mönch ist für den Pater Thomas nicht unbedingt ein Leben im grossen Verzicht. Das nehme ich mit. Und das stimmt, das hat mich durch das Gespräch auch über mein Leben ein bisschen anders denken. Auch mein Leben ist ein Leben vom Verzicht. Jede Entscheidung für etwas bedeutet immer auch ein Verzicht auf etwas anderes. Ich werde zum Beispiel nie in riesigen barocken Räumen wohnen und meine Gäste an einer Hofpforte abholen.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.